Und vielleicht ergibt sich dann irgendwann auch die Perspektive, ich und die andere Person, meine Partnerin, mein Partner, wir sind letztlich ja gar nicht getrennt. Wir sind ein und dieselbe Art von Mensch mit denselben existenziellen Grundbedürfnissen nach Liebe, Nähe, Zärtlichkeit, Verbindung, Verbundenheit. Und wir unterscheiden uns in unserem Menschsein und in unserer Leitfähigkeit kein bisschen.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast, dem Zen-Lehrer Peter Widmer, über achtsame Selbstentwicklung. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 181 dieses Podcast und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Und wenn du mal ein Beispiel geben würdest, was würdest du denn sagen? Ist denn Spiritualität?
Banales Beispiel, wir haben einen Konflikt mit unserem Partner, unserer Partnerin zu Hause. Und gerade wenn Menschen uns ja sehr nahe stehen, kennen die oft genau unseren wunden Punkt und drücken dann da gerne mal drauf. Das kennt vielleicht jede und jeder im Leben. Wenn ihr das nicht kennt, wunderbar. Und dann sind die Verletzlichkeiten gerade mal groß, häufig. Ne? Ich habe vielleicht irgendwas, das meine Partnerin sagt, ich habe es schon tausendmal gehört, ich kenne es genau und jetzt trifft sie genau den wunden Punkt. Und da kommen die traditionellen Reaktionen, ja, die genetisch sozusagen vorgegeben sind. Fight, Flight, also Kampf, Flucht, sich unterwerfen oder Angriff. Und dann ist interessant, da beginnt sozusagen das Wachstum. Denn das sind ja das sozusagen der Kern unseres Ich-Gefühls, der, wenn wir verletzt sind, betroffen wird. Das heißt, die erste Personenperspektive, wir selbst mit unseren Wünschen und grundlegenden Bedürfnissen, und da sind die Emotionen dann entsprechend häufig auch groß. Ne? Und deswegen kommen da häufig die frühen Abwehrmechanismen. Und jetzt sind wir ja erwachsen geworden. Das heißt, wenn die mal durch sind oder sich vielleicht ausgedrückt haben oder wenn wir meditieren, dann können wir vielleicht sagen, stopp, schon an diesem Punkt, zum Atmen gehen, wahrnehmen, was in mir vorgeht. Und mit diesem Stoppen kann eine innere kleine Freiheit entstehen, wo wir uns fragen können, will ich dieses Muster jetzt ausagieren? Oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ich könnte ja auch gut für mich sorgen, selbst mitfühlend für mich sorgen, einen Augenblick, um mich dann hinterher zu öffnen für eine zweite Personenperspektive, nämlich die Perspektive des Gegenübers, die mich jetzt gerade verletzt hat oder von der ich mich verletzt fühle. Denn die wollte mich ja vielleicht gar nicht verletzen, aber ich fühle mich jetzt verletzt und bin in dieser ersten Personenperspektive gefangen. Und vielleicht kann ich das öffnen. Da kann zum Beispiel Meditation eben hilfreich sein. Selbstmitgefühl kann hilfreich sein. Und da kann ich vielleicht eine zweite Personenperspektive einnehmen, die Perspektive meines Partners, meiner Partnerin, der anderen Person. Oder ich kann vielleicht sogar eine dritte Personenperspektive einnehmen und uns beide in diesem Konflikt, wie von außen betrachtend, auf einer neutraleren Ebene, wo nicht so große Emotionen vorherrschend sind, die das Gespräch bestimmen, kann ich uns reflektieren, mich selbst reflektieren, die andere Person, das, was zwischen uns gerade abläuft, und kann darüber nachdenken. Das ist auf einer abstrakteren Ebene. Vielleicht ist es der innere Psychologe oder die innere Psychologin, die da gerade aktiv ist dann, ja, und die Dynamik sich anguckt. Und vielleicht kann ich sogar aus der dritten in eine vierte, komplexere, systemische Perspektive überwechseln, wo ich uns in einem größeren Kontext und Horizont betrachten kann, vielleicht als Paar mit unserer Geschichte, mit der jeweiligen Familiengeschichte von mir, von der anderen Person. Und vielleicht ergibt sich dann irgendwann auch die Perspektive, ich und die andere Person, meine Partnerin, mein Partner, wir sind letztlich ja gar nicht getrennt. Wir sind ein und dieselbe Art von Mensch mit denselben existenziellen Grundbedürfnissen nach Liebe, Nähe, Zärtlichkeit, Verbindung, Verbundenheit. Und wir unterscheiden uns in unserem Menschsein und in unserer Leitfähigkeit kein bisschen. Und dann bewegen wir uns in eine spirituelle Ebene hinein, in unseren Reaktionen, die dann vielleicht eben mitfühlend, verständnisvoll und verbindend ausfallen. Dass es das so gut beschreiben kann und dass wir hier im Grunde genommen eine Heuristik haben, mit der wir gucken können, was in unserem Umfeld los ist und welche Potenziale und Möglichkeiten für Verbundenheit, Verbindung, Mitgefühl, um für das größere Ganze auch da sein zu wollen, was da an Potenzial in uns und bei den anderen vorhanden ist. Und das finde ich, das ist in dem Modell wunderbar herausgearbeitet.
Ja, das finde ich sehr schön illustriert. Und das ist ja vielleicht auch so eine der Leistungen von Susan Cook-Reuter, das Modell von Jane Lovinger, was ja so sprachkonstruktivistisch ist, darum erweitert zu haben, weil ihr Doktorvater war ja wohl Robert Keegan und er hat ja die Subjekt-Objekt-Theorie entwickelt oder diese Betrachtung, die eben auch sozusagen zu den Perspektiverweiterungen hinführt. Und vielleicht, wenn wir dabei nochmal bleiben, jetzt sagt man ja so, als ganz kleines Baby hast du nur die eine Perspektive oder als kleines Kind, du kennst nur das, was du denkst. Nachher merkst du so, ach ja, ich denke das, der andere denkt das, aber es geht noch um sozusagen, hast du recht, hab ich recht. Und dann kommt ja sowas wie der innere Beobachter oder der innere Kommentator, der uns agieren sieht. Ja, und ich erzähle es ganz gerne in dieser Analogie von C.G. Jung, den sie mal gefragt haben, when did your stream of consciousness start? Also ab wann hast du gemerkt, dass du einen Bewusstseinsstrom hast? Und er beschreibt diesen Moment als Elfjähriger, wie er plötzlich so sieht, wie er so denkt, wie die anderen so denken und so ein Verhältnis zu den anderen beurteilen kann. Und er guckt seine Eltern an und merkt plötzlich, die sind ja wie aus dem Mittelalter. Ich bin ja gar nicht wie die. Ja, und fängt an, sich aus dieser Gruppenidentität zu lösen, indem er einen Beobachter hat, der seine Existenz losgelöst von der Gruppe und so weiter betrachten kann.
Das klingt ja schon sehr frühreif bei C.G. Jung, wenn er das mit 11 sozusagen diese Perspektive schon hat einnehmen können.
Ja, ich glaube, es ist ja, oder ich weiß nicht, wie deine Vorstellung ist, aber es ist ja auch so dieser Teil, wenn du anfängst, Tagebuch zu führen, so mit 12, 13, 14, ich bin nicht wie alle anderen Jungs, ich habe dieses Problem, das kann ich ganz gut, das ist meine Hoffnung. Und meine Theorie ist, aber die stimmt auch nicht wirklich, aber bei vielen stimmt die, dass das Erinnerungsvermögen sich mit der dritten Perspektive verändert. Dass du dein Leben anders anfängst zu erinnern, in dem Moment, wo du die dritte Perspektive einnehmen kannst. Ist meine Theorie, dass du vorher ein sehr fragmentiertes Erinnerungsvermögen hast, so sagen wir Grundschulalter, ja irgendwie waren da so Stimmungen, hier und da mal Erinnerungen an Fotos geknüpft und dass an die ganz frühen, wenn du nur die erste Perspektive hast, kaum Erinnerungen hast, weil dein Geist noch nicht in Reflexion gehen kann. Also du bist sozusagen einfach Teil des Bewusstseinsstroms, aber da keiner zuguckt, wird auch wenig so reflektiert. Ja, und dann irgendwann hast du so dieses Fragmentarische und irgendwann sozusagen hörst du dich denken oder kannst dir aber dabei zugucken. Also du nimmst deine inneren Prozesse wahr weil du deine dritte Perspektive haben kannst. Und das ist so dein innerer Rechthaber, dein innerer Kommentator oder dein innerer Beobachter, der dich und die anderen beobachtend wahrnehmen kann. So wie du das beschrieben hast, da gibt's mich, da gibt's den anderen, aber da gibt's diese dritte Perspektive, die mich mit den anderen beobachten kann. Und damit verändert sich dieses Erinnerungsvermögen. Und ich sage, die Theorie ist falsch, weil bei manchen Leuten ist das anders, aber bei vielen Leuten ist das so, dass das so klarer wird.
Ich denke, Menschen sind anders und unterschiedlich. Und möglicherweise gibt es sicher auch Menschen, die ein sehr gutes Gedächtnis haben oder auch in ihrem IQ, was ja vor allem zu tun hat auch mit, wie viele Daten kann ich mir merken. Intelligenz hat häufig viel damit zu tun, wie gut wir uns Dinge merken können und dann verknüpfen können auch. Und es mag sicher Menschen geben, die schon in ihrer Kindheit frühreifer sind. Die dritte Person-Perspektive hängt ja meines Wissens aus der kognitiven Entwicklungspsychologie jetzt betrachtet ja sehr davon ab, auch vom präfrontalen Kortex, dass der Hirnbereich hier hinter der Stirn, wo wir sozusagen kritisch reflektieren können über uns und die Umstände, in denen wir uns befinden und Probleme lösen können, ohne auf Routinen zurückgreifen zu müssen. Das heißt, Probleme in eigenständiger Form, die recht schwierig sind, sozusagen, die wir so noch nie gestellt bekommen haben, mit unseren Eigenmöglichkeiten zu lösen, nach vorn zu blicken, zurückzublicken, unsere eigene Erinnerungskontinuität, unser Ich sozusagen in dieser dritten Person-Perspektive zu manifestieren. Also hängt sehr mit dem präfrontalen Kortex ab. Und der ist ja bei Jugendlichen, wenn man so guckt, erst so Anfang 20 mit 22, 23, 24 vollkommen ausgebildet. Und der verbindet, also der präfrontale Kortex verbindet sich langsam mit dem limbischen System und mit allen anderen früheren Systemen unserer Ich-Entwicklung sozusagen, die früher sind in unserer Entwicklung und unser Sein bestimmen. Ja,
Ja, ich glaube, da hast du ein schönes Wort, habe ich mir direkt auch geschrieben, gesagt, Erinnerungskontinuität. Weil ich glaube, das ist so diese Qualität, dass du dein Leben linearer wahrnimmst. Also aus meiner Betrachtung fängt das oft so in dem Alter an. Also dieser Stream of Consciousness, das wäre ja die Erinnerungskontinuität, die das C.G. Jung beschreibt. Das verfestigt sich das wahrscheinlich dann so bis Mitte 20. Ne? Was würdest du denn sagen, wie würdest du denn diese vierte Perspektive, was ist denn da die Qualität, die dazukommt? Ja, und wie drückt sich das so anschaulich im inneren Erleben aus? Hast du da Beispiele?
Zu dem Thema Erinnerungskontinuität. Ich habe ja in meinem Buch auch geguckt nach der Kindheitsentwicklung. Ja, es gibt einen holländischen Forscher, der Michiel Westenberg, der hat einen Satzergänzungstest für Kinder und Jugendliche entwickelt und hat dann auch dargestellt, was anders ist bei Kindern und Jugendlichen. Mich hat bei dem Modell anfangs, mein Sohn ist 2007 zur Welt gekommen und ich habe so seine Entwicklung ganz nahe mitbekommen. Ne, und mich hat das immer gestört so ein bisschen. Ich konnte die frühen Entwicklungsstufen, die beschrieben werden im Erwachsenenentwicklungsmodell von Susanne Cook-Euter, nie so eins zu eins übertragen auf das, was ich mit meinem Sohn erlebt habe, ja, mit Kindern überhaupt erlebt habe. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis, also die Arbeiten von Michiel Westenberg zu lesen, die habe ich auch eingearbeitet in mein Buch, um die Unterschiede darzulegen. Das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis. Denn die Kinder, die sind im Erwachsenenentwicklungsmodell, respektive die frühen Stufen, die sind sehr, naja, ich sag mal, böse gezeichnet. Wie wenn Kinder so kleine Verbrecher wären im Grunde genommen. Und die frühen Stufen ist ja auch noch interessant. Löwinger hat ja auch mit delinquenten Jugendlichen sozusagen diese ersten Stufen bestimmt. Und von daher sind die auch so ein bisschen, sag mal, so ein bisschen harsch ausgefallen, die Beschreibungen. Und wenn man jetzt die Arbeiten von Michiel Westenberg damit zusammenbringt, dann sieht man, dass Kinder sich schon unterscheiden von Erwachsenen dieser Stufen. Und ich glaube, man muss sagen, dass auch Erwachsene, oder das ist zumindest eine Hypothese von mir, die ich in dem Buch darstelle, dass Erwachsene in gewissem Sinne eben eingefroren sind, wenn die auf frühen Stufen eingescored werden. Das war auch die Interpretation von Westenberg. Das fand ich interessant. Und deswegen habe ich auch die Thematik Traumata und all das noch mit reingenommen in den Zwischenkapiteln nach der Beschreibung der ersten drei Stufen und was Entwicklung mitbedingt und mitbestimmt auch im Außen. Ja, da weiß man ja heute auch viel mehr aus anderen Forschungsarbeiten, also frühkindliche Entwicklungstraumata und so weiter, was da in der Familie eine Rolle spielt, Kriegssituationen, wo Menschen aufwachsen, Behinderung von Zugang zu Bildung und so weiter. Das kann alles einen großen Einfluss haben auf die Entwicklung. Und da kann halt schon früh eine Entwicklung oder Aspekte der eigenen Entwicklung einfrieren. Und sozusagen die, ich habe ja auch die Teilepsychologie mit reingebracht, das vielleicht auch noch zu erwähnen. Bei Ken Wilber wird ja immer mit Linien argumentiert. Es gibt verschiedene Entwicklungslinien. In der modernen kognitiven Entwicklungspsychologie spricht man auch von Domänen der Entwicklung. Ja, und frühkindliche Domänen werden vor allem untersucht, auch im vorsprachlichen Alter. Also welche Domänen gibt es schon, bevor wir überhaupt Sprache haben, wo Menschen sich entwickeln? Und da ist unglaublich viel dazugekommen an Erkenntnissen in den letzten 20 Jahren. Das heißt, seit das Kuckreuter-Modell, Susanne hat das ja in den 90er Jahren, den frühen 2000er Jahren beschrieben. Sie hat immer wieder noch ergänzt und ergänzt und ergänzt. Es gibt von ihr Modelle bis 2014, die sie mir gegeben hat zum Lesen und erweitert. Aber für mich war immer diese frühkindliche Entwicklung, die war ausgespart. Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen auf frühen Stufen war ausgespart. Das hat mich bewogen, das zu ergänzen, ja. Es war wirklich das Interesse und zu schauen, was ist in der kognitiven Entwicklungspsychologie zu diesen verschiedenen Domänen geforscht worden. Und wenn wir eben diese Wissenschaftssprache nehmen, von Domänen und Linien sprechen, dann ist das immer abstrakt aus der dritten Person Perspektive der Wissenschaften. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, mit Teilpersönlichkeiten zu sprechen. Und so können wir das dann auch auf uns selbst näher beziehen. Und ich habe geguckt, welche Teile entwickeln sich zuerst, welche bauen darauf auf, was schon da ist, was braucht es vorher, wie hängt das mit den verschiedenen Perspektiven auch zusammen, welche Anteile ziehen sich durchs ganze Leben hindurch sozusagen und wie in etwa beeinflussen sich die ungefähr und welche sind die Teile, die auf den verschiedenen Entwicklungsstufen sozusagen am häufigsten vorkommen in unseren westlichen Gesellschaften. Das war ein Erkenntnisinteresse, was zusätzlich noch da war. Dann habe ich geguckt, gibt es zu den einzelnen Teilen Arbeiten aus den kognitiven Neurowissenschaften? Das heißt, was ist die neurologische Grundlage, nicht? Wir hatten bei Susanne Löwinger hatten wir eine ganz freudianische Sprache noch. Susanne Kuckreuter hat das dann schon erweitert, aber da war die Neurologie, die kognitiven Neurowissenschaften waren noch nicht so weit. Auch da haben wir viele Erkenntnisse seit den letzten 20 Jahren, die ich versucht habe, so ein bisschen mit einzuarbeiten, sodass auch eine Berührung entsteht zur aktuellen Forschung. Und dass es wirklich anwendbar ist für sich selbst hinsichtlich der eigenen Anteile, die wir ja kennen und kennenlernen können.
Ja, das finde ich sehr toll an deinem Werk, ja auch, dass du eben von Einfrieren sprichst, ja, oder ich glaube, Thomas Binder nannte das so Verkapselung oder ich nenne es dann oft angehaltene Gefühle in rollengebundenen Teilpersönlichkeiten. Deswegen bin ich ja so weg von dem Stufensprache, ja, was nicht jedem gefällt, aber weil ich denke, wir existieren eben genau in diesen Teilpersönlichkeiten und wir sind nicht eine Stufe.
Ja. Auf jeden Fall. Was ich auch als wichtig gelernt habe von Susanne, wir sprechen immer von früherer und späterer Stufe und nicht, ich habe das andere Wort schon vergessen, von niedrigerer und höherer Stufe. Ja, das verwende ich nie. Denn es geht nicht um eine Qualifizierung von jemandem, denn jeder Aspekt unserer Teilpersönlichkeiten ist wichtig und wir brauchen auch die frühen Stufen, um leben, gut leben und überleben zu können. Wir haben alle eine Qualität und das ist sehr wichtig auch zu sehen.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.